Ich möchte euch heute eine unglaublich inspirierende Person vorstellen, Chris Werk. Sie ist Mental Coach, Regisseurin, Sprecherin und schafft es immer wieder, ihre Gedanken auf eine wunderbare und kraftvolle Art und Weise mit ihrem Umfeld zu teilen. Ich weiß, dass du die ideale Person bist, liebe Chris, um über Dankbarkeit, Vergebung, Hoffnung und Optimismus zu sprechen. Beginnen wir bei der Dankbarkeit. Da ist mein erster Impuls an dich, wie du Dankbarkeit deinem Kind vorleben möchtest.
Ja, also erstmal hallo und vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf. Das freut mich natürlich riesig und ich finde es total schön, dass du daran mich gedacht hast. Auch bei diesen super wichtigen Themen finde ich total wertvoll und ich kann es auch nicht oft genug sagen, wie wichtig Dankbarkeit überhaupt ist im Alltag, also auch bei den vermeintlichen Kleinigkeiten. Und deshalb, ja, möchte ich auch nicht müde werden, da immer wieder drüber zu sprechen und jede Möglichkeit nutzen, das auch in die Welt zu tragen. Und ja, also wie ich meinem Kind gegenüber Dankbarkeit zeige, hast du ja gefragt, ne? Also ich finde, das ist vor allem eine Sache der inneren Haltung. Ich glaube, das, was wir unseren Kindern vorleben, ist dann letztendlich auch das, was bei unseren Kindern ankommt. Man sagt ja auch immer, Actions are stronger than words. Also die Taten sind das, was wirklich zählt. Und wenn ich selber im Alltag für so viele Dinge dankbar bin und das eben auch zeige, dann kommt es ja auch bei meinem Kind an, auch jetzt schon. Und man denkt immer, kleine Babys verstehen nicht viel. Also der ist jetzt ein bisschen über ein Jahr, aber ich merke total, dass er ganz, ganz viel versteht. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, auch vor allem für die kleinen Dinge dankbar zu sein und das auch immer wieder zu zeigen, wie wir das, also dass wir eine Begeisterung für die kleinen Dinge auch an den Tag legen, dann schwappt das auch über. Und das ist bei mir eben, oder das mache ich eben immer so, weil ich kann auch gar nicht anders. Also ich denke mir da jetzt gar nicht irgendwas aus und mache mir jetzt Gedanken, so wie kann ich dem jetzt Dankbarkeit vorleben, sondern es ist vielmehr sowas, ich bin selber so kindlich begeistert von vielen Dingen. Also ich habe zum Beispiel so eine totale Begeisterung für die Natur, für die Vögel, einfach wenn die Sonne scheint und wenn wir dann morgens zum Beispiel draußen sind, dann ist mein Herz schon so voller Liebe und voller Erfüllung und voller Dankbarkeit dafür, dass jetzt die Vögel so laut sind und im Chor singen, dass ich ihnen das einfach auch erzähle und dann mal sage, oh, ich meine die Vögel, wie toll. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel. Und das Gleiche ist aber auch zum Beispiel, wenn wir die Hände waschen. Und ich wasche seine Hände. Klar, er versteht die Worte vielleicht so noch nicht, aber ich sage dann immer, das ist nicht normal, dass wir fließendes Wasser haben. Wir können dankbar dafür sein, dass wir fließendes Wasser haben. Das haben andere Menschen in anderen Ländern nicht. Und das ist, glaube ich, dieses Gefühl, was ich dadurch vermittle, was bei ihm auch jetzt schon ankommt. Und das werde ich aber auch so weitermachen, wenn er dann auch die Worte versteht, sodass er auch diese Demut dem Leben gegenüber entwickelt.
Und das machst du wirklich wunderbar, wenn man dich auch sprechen hört über deine Beziehung zu deiner Mama zum Beispiel. Das hört sich so liebevoll und kraftvoll an. Und ich denke, das ist auch ein wunderschönes Beispiel, dem Kind zu zeigen, dass man so dankbar ist, diese Beziehung zu haben, zur eigenen Mutter, zur Familie. Und das Kind kann noch so klein sein, aber es wird es fühlen und später natürlich auch sehen. Und dann, ja, wenn es seine eigene Familie hat eines Tages, wird das dann auch wieder irgendwie wie zurückfließen. Deshalb ist das Vorleben und das Vorbildsein so, so unglaublich wertvoll.
Ja, das denke ich auch. Also auch gerade was meine Beziehung zu meiner Mama betrifft, das kann ich auch kaum in Worte fassen. Ich bin so wahnsinnig dankbar dafür, was sie mir alles mitgegeben hat und was sie auch jetzt unserem Kind eben schon mitgibt und was sie für eine tolle Oma ist, ne? Und ich glaube, ohne meine Mama hätte ich das natürlich alles so nicht, weil ich ihr wirklich alles zu verdanken habe, alles, was in mir ist, weil wir immer schon so eine wahnsinnig tiefe Verbindung auch hatten von Anfang an und sehr viele schwere Zeiten auch durchgemacht haben gemeinsam. Ob das jetzt Krankheiten waren oder auch privat schwierige Zeiten. Und ich habe da einfach sehr gelernt, was tiefe Liebe, was so eine Verbundenheit zu einem anderen Menschen, also zu der eigenen Mutter, ausmacht und was man damit schaffen kann. Also man kann damit buchstäblich Berge versetzen. Und das meine ich so, wie ich das ausspreche. Also wenn man jetzt an schwere Krankheiten denkt, meine Mutter hatte drei sehr, sehr schwere Krankheiten über viele Jahre. Und ich sage mal so, ich glaube, dass ein sehr hoher prozentualer Anteil an Menschen, die so eine Geschichte hatten, das vielleicht nicht unbedingt geschafft hätten und das nicht unbedingt so gemeistert hätten. Und ich bin mir ziemlich sicher, oder wir beide sind uns sehr, sehr sicher, dass wir das deswegen so geschafft haben und sie auch geschafft hat und gesund ist heute, weil unsere Liebe das geschafft hat. Weil ich war bei allem immer mit dabei und ich habe, es gab einfach nie so dieses Gefühl von, jetzt gehen wir auf, oder es war einfach keine Option, dass das nichts wird. Die Option gab es einfach nicht, weil es war vollkommen klar, ich brauche meine Mutter braucht mich und das ist auf keinen Fall möglich. Also es ist auf keinen Fall möglich, dass das jetzt nicht geht. So. Und diese Liebe hat uns da total durchgetragen und das ist auch das, was ich, also das ist wieder dieses Thema Dankbarkeit, das ist das, was ich an mein Kind auch weitergeben möchte, dass es keine Option ist, jemals aufzugeben, egal was ist. Und ich glaube, dass wir damit so viel schaffen können, dass wir damit auch ein Selbstbewusstsein bei unseren Kindern wirklich implementieren können, weil unsere Kinder dadurch wirklich spüren, dass da mehr ist als irgendwas, was von außen kommt. Ich glaube, dass unsere Kinder dann auch viel mehr resistent sind gegen so äußere Einflüsse wie jetzt Medien oder Werbung, wenn dann irgendwie in der Werbung was suggeriert wird, beispielsweise, man sagt ja oft, die Werbung suggeriert, dass immer nur schlanke Magermodels toll sind und man muss selber dann abnehmen oder so, also da so entstehen dann Essstörungen, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht der ausschlaggebende Faktor ist. Die Ursache liegt noch woanders. Die Ursache ist nicht die Werbung, sondern die Ursache liegt tiefer und viel, viel früher. Und noch eine ganz wichtige Sache, die ich dazu sagen muss, ist, meine Mutter hat mir immer schon gesagt, das ist so ein Spruch, der ist in mir drin, das ist so ein richtiges Lebensmotto von mir, die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann wird einem klar, was man als Mutter, als Eltern, kriegt direkt Gänsehaut am ganzen Körper, für einen Einfluss hat. Mhm. Weil wir haben es in der Hand, wir bewegen die Wiege unserer Kinder und wir haben es in der Hand, unseren Kindern das mitzugeben, um was es wirklich geht im Leben. Und da müssen wir uns natürlich erstmal drüber klar werden, um was es geht für uns.
Absolut. Und ich finde es so wunderschön, dass du so tiefsinnig auch reflektierst über diese Geschehnisse auch in der Vergangenheit. Du hast sie nicht vergessen, sie begleiten dich noch. Ich habe das Gefühl, sie haben dich viel stärker gemacht. Du bist dankbar für diese Stärke, die du durch eine schwierige Situation auch bekommen hast. Durch eine Herausforderung. Das finde ich unglaublich inspirierend und vor allem, dass du darüber sprichst und das teilst, weil genau damit kannst du diese Stärke auch weitergeben, sogar nicht nur deinem Kind, sondern auch deiner Umwelt. Und das finde ich wunderschön.
Dankeschön, das freut mich total, dass du das sagst, ja.
Ja, total. Mich würde noch Wunder nehmen, dein Kind ist jetzt noch klein, also es ist schwierig jetzt irgendwie Dankbarkeitsrituale, obwohl du hast schon eins erwähnt, ein wunderschönes, dass du mit ihm sprichst, über das Händewaschen, was es für dich bedeutet, dass man auch da Dankbarkeit verspüren kann, hast du gesagt. Und ich nehme an, wenn er älter wird, wird noch viel, viel mehr dazu kommen, ihr könnt mehr sprechen, in Worte fassen. Aber für dich jetzt, was sind so deine Dankbarkeitsrituale? Wenn ich jetzt irgendwie an Kartenschreiben denke oder vor dem Essen oder nach dem Essen oder vor dem zu Bett gehen oder wenn du aufstehst, weil du hast bestimmt unzählige, sehr viele schöne.
Ja, also bei mir ist es wirklich so eine Grundhaltung eher. Also ich habe meine Zeit lang auch Dankbarkeitstagebücher geführt und habe auch mir Sachen aufgeschrieben und ich meditiere halt auch. Also ich meditiere nicht so, wie man das vielleicht meinen könnte, dass ich mich irgendwo hinsetze, in den Schneidersitz und dann sitze ich da erstmal so. Es ist eine Form von Meditation auf jeden Fall, aber ich meditiere zum Beispiel beim Spazierengehen ganz viel. Wenn der Kleine bei mir eingeschlafen ist, ich gehe immer mit ihm, für alle, die es jetzt nicht wissen, ich gehe mit ihm immer morgens im Wald 2 Stunden spazieren. Frühmorgens, da schläft er dann immer bei mir in der Trage. Also ich habe ihn dann immer in der Jacke so eingekuschelt. Ich habe eine Tragejacke, die ist da drüber. Gut, wenn es jetzt wärmer wird, wird die Jacke natürlich wegfallen, aber er ist in der Trage bei mir. Und wenn er dann eingeschlafen ist, dann gucke ich halt immer gerne so in den Himmel und in die Bäume und in die Blätter, wie sie sich bewegen. Und dann kommt meine Meditation. Das heißt, ich atme dann erstmal ganz tief und übe mich wirklich buchstäblich in Dankbarkeit. Also ich mache mir bewusst, wie groß das Universum ist, wie klein wir als Menschen sind. Und dadurch bekomme ich so eine, was ich eben schon erwähnt habe, so eine Form von Demut. Und diese Demut dem Leben gegenüber ist bei mir quasi einhergehend oder geht Hand in Hand mit der Dankbarkeit. mit der Dankbarkeit dafür, dass ich leben darf, dass ich Leben vor allem schenken darf, dann spüre ich mein Kind an mir dran, wie er friedlich atmet, wie er sich zwischendurch hin und her bewegt. Und das ist zum Beispiel so ein Ritual, so meine Spaziergänge mit ihm, die mich unwahrscheinlich erden und ja, die mir einfach diese Dankbarkeit geben. Und jetzt ist ja auch gerade keine so einfache Zeit mit Corona und diese ganzen Sachen. Das ist eine sehr große Herausforderung, ich glaube, für uns alle. Und da geht es mir immer morgens am besten, wenn ich dann eben im Wald sein kann und eben diese Dankbarkeitsrituale eben auch mache. Und ich meine, man sagt immer Dankbarkeitsritual, es klingt dann immer so ein bisschen so sklavisch, in Anführungsstrichen. Also als würde man das immer, also als wüsste man jetzt, ich muss das jetzt dann machen und dann machen, von dann bis dann. Und das ist so ein Ritual oder so. Aber es ist bei mir wirklich etwas, was, ja, das entspringt so meiner Persönlichkeit. Das passiert einfach. Ne? Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, so, jetzt muss ich dankbar sein für, und dann schreibe ich das auf. Deswegen habe ich das ja gerade erwähnt mit dem Tagebuch, deswegen habe ich das irgendwann sein lassen, weil mir das zu, das war mir zu kopfgesteuert. Also das ist immer so, bei mir war das dann so, oh, jetzt muss ich ja noch schnell Dankbarkeitstagebuch schreiben. Ne? Und dann habe ich dann immer gesagt, ja, aber das habe ich gar keine Lust, was mache ich denn? Jetzt habe ich gar keine Zeit oder so. Ne? Ich hatte auch bevor ich schwanger war, ne, da war ich halt immer unwahrscheinlich eingespannt mit der Arbeit und so. Und habe ich, oh Gott, jetzt muss ich ja Dankbarkeitstagebuch schreiben. Das ist dann auch blöd. Also man sollte das, finde ich persönlich, so machen, dass es sich, ja, dass es so wie so Zähneputzen ist, dass es automatisch ist, aber dass es sich gut anfühlt. Und das ist so mein Barometer, dass ich halt immer schaue, was fühlt sich jetzt gerade gut für mich an. Und wenn es sich für mich eher als Druck anfühlt, dann lasse ich es lieber sein. Und umgekehrt, wenn ich jetzt merke, es fühlt sich gut an, dann mache ich es mehr. Und dann merke ich mir auch, okay, das mache ich, deswegen gehe ich jeden Tag spazieren. Ne? Zum Beispiel, das ist so ein Ritual, in Anführungsstrichen, um es jetzt mal so zu sagen. Aber es gibt viele Sachen so im Alltag. Also, einfach, wenn ich mein Kind spielen sehe, dann bin ich super dankbar, weil ich einfach sage, boah, das ist jetzt gerade, das ist die Urform von Meditation, dass ich mich hinsetze und meinem Kind dabei zugucke, wie es spielt. Und wie gedankenverloren er dann im Moment ist und mit diesen Sachen spielt, der guckt sich Sachen wirklich von allen Seiten an. Und das sind so Sachen, da merke ich, boah, ich bin so dankbar dafür, dass ich das erleben darf, wie mein Kind mir zeigt, was eigentlich im Hier und Jetzt sein bedeutet. Das ist auch sowas.
Wir können so viel von unseren Kindern lernen. Es ist unglaublich, wenn man sich Zeit nimmt und, wie du das beschreibst, einfach mal ruhig da sitzt und beobachtet und zuschaut, was wir alles, in Achtsamkeit ist in aller Munde. Und die Kinder leben es jeden Tag vor, vor allem wenn sie so klein sind. Und wenn wir das auf uns einwirken lassen können, ist das so unglaublich wertvoll. Du, was du gesagt hast, hört sich so optimistisch an und schön. Was glaubst du, weshalb gibt es Menschen, die einfach das Glas halb voll und andere halb leer sehen? An was liegt das? Wie schaffst du es, auch in einer schlechten Situation das Gute zu sehen?
Also, das waren jetzt ein paar mehrere Fragen. Ich fange mal an mit dem halb voll und halb leeren Glas. Halb voll und halb leeren Glas. Also, ich glaube, es ist einfach eine Mindset-Frage und eine Prägungsfrage und eine Frage von Glaubenssätzen und wie wir aufgewachsen sind. Also, man sagt ja auch immer, wir werden zu den fünf, also zu dem Durchschnitt aus den 5 bis 10 Menschen, die uns umgeben. Und wenn du in einer Familie aufwächst, wo ziemlich viele Neinsager sind, Menschen, die auch nicht wertschätzend dem Leben gegenüber sind, wenn du eine Mutter hast, die die ganze Zeit sich über alles beklagt, die, oh Gott, diese Hausarbeit, mein Gott, ist das anstrengend, oh, ich will jetzt lieber noch eine rauchen gehen oder so. Oder wenn du eine Mutter hast, die sagt, ey, packen wir es an und ich habe Spaß mit dir zu spielen und ich mache dies und mache jenes und ich habe Lust auf dies und das und jenes. Dann ist das schon mal eine ganz andere Prägung. Und wenn du das nicht lernst, dann bist du als Erwachsener natürlich auch so. Und wenn du nicht lernst zu reflektieren, dann wird sich das auch nicht großartig ändern. Es gibt natürlich Menschen, die so aufgewachsen sind mit den Menschen, die ich gerade beschrieben habe. Die kommen dann irgendwann ans Nachdenken und besuchen vielleicht Seminare, machen Coaching oder was auch immer, fangen an zu reflektieren, lesen Bücher und ändern dann ihr Mindset. Aber wenn sie das nicht tun, also wenn diese Selbstreflexion fehlt, dann kann sich das natürlich auch nicht ändern. Und diese Menschen sehen das Glas halt dann eben halb leer, weil sie gelernt haben, dass es der einfachere Weg ist. Das ist nämlich das Zweite, was ganz wichtig ist, finde ich. Wir Menschen sind ja eher bequem. Also jeder von uns ist eher so bequem angelegt. Und es ist meistens der bequemere Weg, zu meckern, sich aufzuregen, alle anderen verantwortlich zu machen für die eigene Misere oder zu sagen, boah, das Leben ist auch wirklich anstrengend, alles scheiße und so. Oder wenn man jetzt das Gegenteil nimmt, das ist ja anstrengend zu sagen, nee, es ist jetzt gerade schwierig, die Situation ist jetzt total blöd, aber ich versuche trotzdem irgendwie noch hochzukommen. Ich versuche trotzdem, meine Stimmung oben zu halten oder nach oben zu kriegen durch diverse Dankbarkeitsgeschichten oder was auch immer. Indem ich mir etwas aktiv suche, was mir gerade ein gutes Gefühl gibt. Beispiel Sport. Wie viele Menschen machen Sport, weil sie wissen, dass es ihnen gut tut? Wenige. Wie viele Menschen wissen, dass Sport ihnen gut tut und sie bleiben trotzdem im Arsch auf der Couch? Viele. Ja? Und die machen das deswegen, weil es natürlich bequemer ist. Der Kopf sagt immer, boah, fühlt sich da super, wenn du jetzt hier sitzt, oh, ist so angenehm, oh, noch ein Chips, ne? Hier kommt noch ein Bierchen. Dann sagt der Körper sich und die Seele sich, na gut, wo er recht hat, hat er recht, der Kopf. Ne? Oh, tu mal noch mal eine Pulle Bier hier rüber. Ne? Aber der anstrengendere Weg wäre ja zu sagen, ja, das sagt der Kopf jetzt gerade, aber das ist ja nur kurzfristig gedacht. Jetzt gerade geht es mir zwar damit ganz nett, aber auf lange Sicht ist das natürlich Käse. Also stehe ich jetzt auch noch Sport stattdessen. Das ist anstrengend. Aber der einfache Weg ist meistens nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist meistens der anstrengende Weg. Und das ist aber der Grund, warum so viele Menschen diesen anstrengenden Weg eher nicht gehen, weil sie eben zu bequem sind dafür. Es war noch eine Teilfrage, die habe ich, glaube ich, gerade vergessen.
Ja, aber absolut, da möchte ich nur noch dazu fügen, all diese Ausreden, oder die man sich ausdenkt. Und da finde ich dich wieder wunderbar inspirierend, weil du hast ein kleines Kind und man könnte auch sagen, jetzt habe ich ein kleines Kind, ich habe keine Zeit jetzt für mich oder für meine Übungen, aber man sieht dich dann irgendwie trotzdem mit dem Kind in der Tragtasche deine Übungen machen und das ist genau das, oder? Entweder hat man Ausreden und man benutzt sie, oder man sagt, nein, es gibt für alles eine gute Lösung.
Genau, also ich bin zum Beispiel, habe ich auf Instagram einen Fitness-Account gehabt, sag ich mal, damit habe ich eigentlich angefangen bei Instagram, weil ich Menschen motivieren wollte, mehr für sich zu tun, Sport zu machen, sich zu bewegen und zu merken, dass Sport wirklich gut tut. Und Sport ist immer noch ein großer Teil meines Lebens, aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass das nicht alles ist. Und dass in mir natürlich noch viel mehr steckt und irgendwann haben diese Fitness-Postings sich entwickelt zu wirklich mentalen Postings. Da habe ich dann die Bilder zwar noch benutzt, die Fitnessbilder, aber eigentlich war der Text was ganz, also hat viel, viel mehr Tiefe gehabt und ging gar nicht jetzt so stark um Fitness. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist einfach auch viel, viel mehr. Aber der Sport ist ein wichtiger Teilpunkt davon oder ein Teilaspekt. Weil, wenn du in Bewegung bist, wenn du deinen Körper in Wallung, in Bewegung bringst, auch tanzen oder so, ich tanze auch total gerne morgens in den Tag, das ist etwas, was Körper und Geist miteinander verbindet. Und wenn du unbewegt bleibst, dann ist es dieses Berastet, der rostet, das ist wirklich wahr. Dann kommt auch die Seele nicht in Schwung, dann kommt auch deine innere Haltung nicht auf ein anderes Level, wenn du die ganze Zeit so abhängst und Schultern runter. Das ist eine Körpersache auch, eine Körperlichkeit. Ob du die Schultern zurückmachst und sagst, bam, jetzt komme ich, hier ist das Leben, oder ob du sagst, ja, morgens geht's mir aber scheiße, ich bin eigentlich müde und eigentlich so. Das merkst du schon, wenn du so zuguckst. Also für diejenigen, die es jetzt sehen, einfach mal kurz nachmachen, diese Übung. Einfach mal setze ich so hin, mache die Schultern nach vorne, guck's runter. Dann merke ich jetzt schon in meinem Magen, dass sich der Magen verkrampft. Warum? Weil ich einfach meinen Körper so knicke. Ja, weil ich, also alleine die Körperlichkeit ist dann schon eine andere. Und ich merke hier Druck in der Brust. Wenn ich mich also so hinsetze und sage, super, packen wir es an, oder zumindest oder noch die Arme hochnehme oder die Gewinnerpose sage, ja, jetzt komme ich, ich starte jetzt in den Tag. Dann merke ich direkt, wie die Atmung ganz anders läuft. Alleine diese Kleinigkeit kann einen riesen Unterschied machen, morgens schon. Und das ist auch etwas, was ich meinem Kind von Anfang an erbarmungslos vorgelebt habe, weil ich auch so, ich bin halt so, ich kann das nicht ändern. Mein Mann hat da manchmal ein bisschen zu kämpfen, der ist dann manchmal so ein bisschen, man kann sich auch mal ausruhen, hat er recht. Also ich habe jetzt auch gelernt, früher konnte ich das gar nicht, aber ich habe jetzt auch gelernt, mal Pause zu machen, ne? So ist es nicht. Aber das ergänzt sich dann auch ganz gut, weil er holt mich dann auch immer mal wieder runter und so, ne? Aber das ist manchmal ganz witzig, immer so zwischen uns, ne? Mach doch mal eine Pause jetzt hier. Und ich bin aber immer so, dass ich stehe morgens auf und bin gut drauf. Es sei denn, ich habe irgendwie was, ne? Also wenn ich mich jetzt irgendwie schlecht fühle, ich Kopfschmerzen habe oder so, es kommt auch mal irgendwie vor, klar, aber ich versuche das wirklich jeden Morgen auch bewusst zu machen, dass ich aufstehe und sage, so, packen wir es an, der Tag kann jetzt kommen. Ne? Und das habe ich auch von meiner Mutter. Das ist wieder die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt. Das hat meine Mutter mir vorgelebt, aufgestanden und funktioniert, in Anführungsstrichen. Das geht nicht ums Funktionieren, aber es geht darum, den Tag zu nutzen. Und ich möchte halt nicht die ganze Zeit schlechte Laune haben, weil wenn ich morgens aufstehe und mit hängenden Schultern da stehe und sage, oh Gott, was für ein Tag, jetzt muss ich wieder das und das machen, dann bin ich ja schon in so einer schlechten Energie, dass ich ja gar nichts schaffen kann.
Mhm. Absolut. Und da haben wir auch eine große Gemeinsamkeit. Hinter mir siehst du ein Plakat, Lernen in Bewegung, das ich entwickelt habe für meine Schüler und auch andere Schüler. Und
mega.
Weil es so wichtig ist, es ist so wichtig, Bewegungspausen, wenn man lernt, immer wieder das einzubauen und sogar während dem Lernen, also sich bewegen, auf einem Ball sitzen oder irgendwas anderes machen. Also da bin ich auch eine große Verfechterin von einem Leben
in Bewegung. Ja, super. Es ist total interessant, dass du es gerade sagst. Fun Fact am Rande. Ich bin ja auch ausgebildete Schauspielerin vor 100 Jahren. Und als ich meine Schauspielausbildung gemacht habe und damals, also da, bevor ich die gemacht habe, musste ich natürlich meine Vorsprechrollen lernen. Also man spricht beim Schauspiel immer vor. Wenn man an die Schauspielschule will, muss man immer 3 Rollen lernen, 3 verschiedene. Und da muss man natürlich die Texte kennen und die dann auch spielen können. Und was ich damals gemacht habe, ist, ich bin damals immer schon im Fitnessstudio gewesen und habe meine Vorsprechrollen mitgenommen und habe mich damit auf den Stepper, also oder aufs Ergometer gestellt oder gesetzt und habe dann meine Vorsprechrollen beim Sport gelernt. Das heißt, meine Dialoge lagen vor mir. Ich habe dabei ordentlich Sport gemacht, Gas gegeben, gesteppt ohne Ende und habe da diese Rollen gelernt. Und da kamen auch häufiger Leute, haben mich gefragt, was ich denn da mache. Und ich habe gesagt, ich lerne meine Rollen. Ja, wie denn hier mit Umgebungsgeräuschen und mit Musik und diesen ganzen Ablenkungen? Und habe gesagt, ja, wenn ich das unter diesen Umständen kann, dann kann ich es unter allen Umständen, wenn ich die so lernen kann. Und beim Bewegen kommt ganz viel in Fluss. Und ich habe das auch ganz häufig, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin mit dem Kleinen draußen, und er schläft und ich meditiere halt vor mich hin oder laufe da einfach und gucke in den Himmel, dann fallen mir plötzlich auch Gedichte ein oder irgendwelche Reime ein. Und dann spreche ich die ganz schnell in mein Handy. Also ich nehme aber diese Diktierfunktion von Siri, das ist ganz praktisch. Dann mache ich meine Notizen auf und dann diktiere ich da schnell diese ganzen Sachen rein, die mir gerade im Kopf sind. Und die poste ich dann vielleicht manchmal irgendwann bei Instagram oder behalte die auch so für mich. Aber einfach diese Gedanken. Und daran merke ich, das ist viel mehr so, als wenn ich jetzt am Schreibtisch sitzen würde und sage, so, jetzt möchte ich ein Gedicht schreiben. Das funktioniert irgendwie nicht. Das funktioniert viel mehr, wenn ich in Bewegung bin. Deswegen kann ich wirklich nur an jeden Einzelnen appellieren, auch wenn es Überwindung kostet am Anfang, bewegen. Und wenn es wirklich nur ein Spaziergang ist morgens oder wenn es nur ein paar Hampelmänner sind, mit denen man den Tag startet oder Liegestütze. Also das Erste, was wir machen, der Kleine hat mich da tatsächlich inspiriert. Wenn der aufsteht, steht er auch einfach, der steht auf und geht vom Bett runter. Und dann fängt er an zu rocken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Rocking, ne? Bei den Babys, der immer so vor, zurück. Obwohl er jetzt auch schon läuft, rockt er immer noch morgens. Und dann dachte ich so, warum mache ich nicht einfach mit? Dann habe ich mit ihm gerockt und mache dann gleichzeitig auch so Liegestützen mit ihm. Das heißt, das Erste, was wir morgens machen, ist, er rockt und ich mache Liegestütze. Und so haben wir dann Spaß. Er lacht sofort und dann will er sofort raus auf den Balkon und dann geht's halt los. Also der macht dann direkt mit, ne? Also das ist total witzig, wie sich das dann auch schon bei so kleinen Kindern irgendwie prägt, ne?
Was für eine wunderbare Gewohnheit, die du ihm da aneignest.
Ja.
Meine Teilfrage von vorhin war, wie du es schaffst, das Gute im Schlechten zu sehen. Und du hast auch schon so viel jetzt gesagt, ja. Also wirklich mit deiner Energie und Mindset und Bewegung und dem positiven Geist, den du hast, kann man sich das ja alles sehr gut vorstellen, wie du das machst. Aber vielleicht hast du ja noch eine Ergänzung.
Also das Positive im Negativen sehen, das ist ja immer so eine Sache. Ich finde es auf jeden Fall falsch, alles schön zu malen. Ja, also es ist manchmal so ein Irrglaube, dass die Leute meinen, man muss alles positiv sehen, positiv denken und du hast immer so eine super Energie. Habe ich nicht. Also ich habe nicht immer eine super Energie. Also das muss ich schon mal dazu sagen. Ich bin auch genauso schlecht drauf wie jeder andere normale Mensch und ich habe genau solche Phasen, wo ich hier sitze und heule wie ein Wasserspender, weil ich meine Mutter gerade so vermisse, weil die gerade nicht kommen kann oder wegen anderer Sachen, ja, weil ich überfordert bin oder was auch. Es gibt so viele Dinge, die dazu führen, dass man ja schlecht drauf ist. Und meine Devise ist immer, alle Gefühle haben Raum verdient, die komplette Gefühlspalette. Und es gibt keine negativen Gefühle, sondern es gibt nur Gefühle. Das Negativ ist nur eine Bewertung von unserem Kopf. Wir bewerten natürlich Wut, Zorn, Angst, Trauer und so weiter, bewerten wir als negativ, weil wir das so gelernt haben, weil das vielleicht früher nicht gern gesehen war von unseren Eltern, Großeltern, Umfeld, was auch immer. Weil es wird natürlich nicht gern gesehen, wenn du schlecht drauf bist. Du sollst ja immer gut drauf sein, auch im Internet jetzt vor allem. Du musst doch alles super sehen, positiv sehen. Und das macht einen unheimlichen Druck, gerade bei Menschen, die jetzt vielleicht wirklich auch große Herausforderungen haben, die gerade nicht wissen, wie es weitergehen soll. Da kann man nicht einfach sagen, ja, sieh das doch jetzt mal positiv. Also das muss ich jetzt schon mal vorweg sagen. Es gibt aber trotzdem für mich so eine Herangehensweise an diese negativen Dinge, dass wir uns da nicht komplett von unterkriegen lassen. Nämlich, dass wir versuchen, erstmal diese Gefühle anzunehmen. Ich sage bewusst versuchen, weil es nicht einfach ist, weil wir gelernt haben, sie wegzudrücken oder zu ignorieren. Deshalb ist es so wichtig, sich immer wieder die Zeit zu nehmen und zu sagen, wie fühle ich mich jetzt gerade eigentlich? Und dann auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Weil in dem Moment, wo wir die Gefühle, die gerade da sind, annehmen, also akzeptieren, in die Hand nehmen und sagen, so, das ist jetzt mein Gefühl und das schaue ich mir jetzt an, dann kann das Gefühl auch wieder weggehen, beziehungsweise dann fühlt es sich gesehen. Und wir können anders damit umgehen. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Moment merke, ich habe gerade Angst, von mir aus von der Zukunft, dann sage ich, okay, ich habe gerade Angst. So, was möchte ich jetzt damit machen? Dann versuche ich die Angst für mich zu sehen als meinen Freund. Ich nehme jetzt nur das Beispiel mit der Angst. Die Angst will mich ja nur auf etwas hinweisen. Die Angst will mich bewusst machen. Die Angst will mich ja bewusst machen auf dieses Thema, wovor ich Angst habe. Nämlich, dass ich aufpassen soll oder dass ich mir Ideen überlegen sollte oder dass ich nach Lösungen suchen sollte. Weil hätten wir keine Angst, würden wir halt einfach vor einen LKW laufen oder würden wir über die Autobahn laufen oder würden auf die heiße Herdplatte fassen, jetzt mal salopp gesagt. Angst hat ja eine Berechtigung, genauso wie Wut. Wut ist ganz wichtig. Wut kann auch ein total positiver Antrieb werden, wenn wir merken, boah, ich bin gerade so sauer auf irgendeine Situation, auf meinen Mann, auf meine Mutter, auf meinen Vater, auf, weiß ich nicht, auf mein Kind, das hat mich gerade zur Weißglut getrieben. Dann kann man sagen, okay, ich bin so wütend und das ist jetzt aber auch eine Energie, das ist ja eine Leidenschaft, ja, die in einem dann drin ist, sagt, boah, jetzt kann ich das aber auch nutzen und dann eine Lösung finden. Ist besser, als wenn du lethargisch in der Ecke hängst. Und sagst, ich weiß auch nicht mehr weiter. Dann lieber wütend. So, und das jetzt nochmal so vorweg gesagt zu dieser Gefühlsannahme. Wie ich es schaffe, das Positive im Negativen zu sehen, das klappt nicht immer. Das kann auch nicht immer klappen, weil wir sind ja nun mal Menschen. Also wir können das eben einfach manchmal nicht. Was mir dann einfach hilft, ist wirklich dem Gefühl Raum zu geben und das zuzulassen, was gerade da ist. Und im Nachhinein, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich war jetzt gerade super traurig und dann weine, ich lasse diese Gefühle zu oder heule auch mal richtig so, oh, richtig weltschmerzmäßig, danach fühle ich mich meistens erleichtert und dann kann ich das wiederum positiver sehen und merke auch, dass da was in Fluss gekommen ist. Tränen zum Beispiel sind für mich immer auch reinigend und führen auch zu einer positiven Entwicklung, weil ich dadurch wieder vielleicht neue Ideen bekomme, als wenn ich das alles so blockiere in mir. Das ist wie so eine geballte Faust. Also wenn ich jetzt eine Stunde lang die Faust so zuballe, boah, dann sind meine Finger ja taub, ne? Und dann, wenn man die dann irgendwann mal aufmacht, dann merkst du so, oh, erstmal ausschütteln. Und das ist für mich Tränen. Und das ist tatsächlich auch für mich eine Herangehensweise, wie ich positive Seiten an negativen Umständen zum Beispiel sehen kann. Und ich sage immer, die Umstände sind halt die Umstände und es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Und wir können natürlich so oder so damit umgehen. Wir können jetzt zum Beispiel diese Corona-Krise als Beispiel, ich kann da nicht viel Chance drin sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe da gerade nichts Positives an der Corona-Krise. Außer vielleicht, dass die Natur sich jetzt positiver entwickelt. Aber ganz ehrlich, wenn die Leute wieder so machen wie vorher, wenn die Lockerungen kommen, weiß man nicht, wie es dann ist, ne? Ich sehe schon auch viele Chancen. Aber ich finde es falsch, jetzt zu sagen, es ist alles super positiv und du darfst da jetzt nicht drüber jammern oder drüber meckern. Und das gilt für alle möglichen Situationen. Wir dürfen immer nicht jammern oder wir sollen uns immer nicht aufregen und sollen immer die Klappe halten und so. Für mich ist es dann positiv oder kann ich das Positive sehen, wenn ich lernen kann, alle meine Gefühle anzunehmen und mich dadurch selbst zu stärken, dadurch, dass ich merke, es ist ein bisschen kompliziert, ich hoffe, kannst du mir folgen, dadurch, dass ich dann merke, dass ich ein guter Mensch bin, sage ich mal in Anführungsstrichen, also dass ich wertvoll bin mit all diesen Gefühlen und dass ich nicht nur wertvoll bin, wenn ich alles positiv sehe. Das war früher mein Irrglaube. Ich dachte früher immer, ich bin nichts wert, wenn ich irgendwie mal negativ denke oder wenn ich mal nicht es schaffe, mich positiv zu münzen. Und das war falsch, weil es hat so einen Druck ausgeübt auf mich selbst, dass ich dachte, boah, wie soll ich das denn schaffen? Das geht doch gar nicht. Weil das Leben ist nicht immer positiv, das kann man immer nicht. Und es gibt negative Umstände, es gibt viel Schlechtes und viel, womit wir umgehen müssen und dürfen. Das habe ich ja in meinem Leben auch schon wirklich häufig gehabt. Und in der Situation selbst ist es oft schlimm, aber im Rückblick kann man oft dann auch noch die positiven Seiten sehen. Und ich finde es nur wichtig, dass man in dem Moment, wo es gerade negativ ist und wo man das Gefühl hat, boah, ich kann jetzt nur noch aufgeben, dass man dann sagt, ich gebe jetzt aber nicht auf. Dass man diese Stärke in sich findet, weil man weiß, es wird auf jeden Fall wieder und ich schaffe das. Und so ist für mich dann, also das ist für mich so ein bisschen dieses Positive. Das ist vielleicht nicht dieses Positive, was man allgemein als dieses positive Denken bezeichnen würde, aber das ist so meine Herangehensweise. Also Gefühle annehmen, sie durchleben, denen auch Raum geben und mich als Mensch so zu akzeptieren und so anzunehmen, wie ich jetzt gerade drauf bin. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein sehr positiver Aspekt dann. Oder eine sehr positive Herangehensweise letztendlich, wo man auch wieder Kraft draus schöpfen kann.
Und ich finde, genau auf diese Art bist du ein Vorbild für dein Kind und das wirkt sich positiv auf das Selbstwertgefühl des Kindes aus, weil es das abschauen kann, wie du mit Gefühlen umgehen kannst. Vor allem, wenn wir als Eltern die Gefühle nicht in uns behalten, sondern sie auch zeigen, auch vor dem Kind preisgeben, dass es dann genau so, oder dass es weiß, es fühlt sich auch sicher, über Gefühle zu sprechen und sie auch zu zeigen. Und ja, es ist einfach ein Win-Win für alle Beteiligten. Ja. Sag mal, wie gehst du mit Vergebung um? Ist das wie, hast du das lernen müssen? Fällt dir das einfach, wenn dir jemand weh macht, dass du dann nie verzeihen kannst?
Ja, also früher konnte ich das überhaupt nicht gut. Früher war das für mich total schwierig. Ich habe ich hatte so Rachegelüste und so und dachte immer so, und wenn jemand mich verletzt hat, dann ich war so nachtragend und konnte das überhaupt nicht vergessen. Heute ist es ganz anders, also durch meine kontinuierliche Arbeit auch an mir selbst. Ich finde, Vergebung ist primär etwas für sich selbst. Das ist gar nicht so sehr für den anderen, wenn man es jetzt mal so nimmt. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der mich verletzt hat in der Vergangenheit oder in der Gegenwart und ich bin super gekränkt und sauer auf diese Person, dann darf ich das auch erstmal sein, finde ich. Das ist auch in Ordnung. Aber es ist dann ein Akt für mich selbst, zu vergeben, warum oder wie ich das schaffe. Das schaffe ich, indem ich mir selbst sage, dass ich diese Gefühle ja habe und nicht die andere Person. Das heißt, wenn ich auf andere Menschen sauer bin, dann bin ich sauer. Das heißt, was bedeutet, wenn man dieses Wort sauer sein oder diesen Begriff sauer sein mal nimmt? Ich bin sauer, das heißt, ich bin übersäuert. Ich bin. Was bin ich? Und dann frage ich mich, was will ich denn sein? Will ich sauer sein oder will ich das Gegenteil davon sein, was auch immer das Gegenteil von sauer ist, also entspannt sein oder wie auch immer. Das heißt, ich schade mir selbst, wenn ich mich an solchen Antipathien festkralle und eben nicht vergebe. Ich weiß, es gibt wahnsinnig, wahnsinnig krasse Schicksale. Ja, also ob das jetzt zum Beispiel um Missbrauch geht. Es gibt Menschen, die sind missbraucht worden. Es gibt Menschen, die sind geschlagen worden von ihren Eltern. Und die sagen natürlich zu Recht, wie soll ich diesen Menschen jemals vergeben? Oder die das Kind geschlagen haben oder so. Es gibt so viele Fälle. Aber das ist, wie gesagt, will ich überhaupt nicht von der Hand weisen, will ich gar nicht sagen, dass das irgendwie, dass das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Das ist mega, mega schlimm. Und ich sage auch nicht, dass diese Personen diesen Tätern, sag ich mal, für die Täter vergeben sollen, damit der Täter sozusagen reingewaschen ist, sondern es geht primär darum, das eigene Leben ja wieder leben zu wollen. Und wenn ich mein ganzes Leben damit zubringe, wütend zu sein und Hass zu haben auf einen anderen Menschen, dann bin ich ununterbrochen in diesem Ausnahmezustand, in diesem Notzustand. Und ich glaube, das ist wichtig, sich bewusst zu machen, wenn es um Vergebung geht. Weil jetzt einfach zu sagen, du musst jetzt den Menschen vergeben, das stößt bei den wenigsten Menschen auf Verständnis, weil die natürlich zu Recht Gegenargumente haben. Aber wenn man sich bewusst macht, dass diese Vergebung für die eigene Seele am besten ist, dann kann, also kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ist das einfacher letztendlich, auch wenn es immer noch schwer ist, aber trotzdem ist es insgesamt einfacher umzusetzen, wenn man sich klar macht, dass es das eigene Leben negativ beeinflusst, permanent, wie so ein schwelender Stachel, der irgendwo unter der Haut sitzt und die ganze Zeit vor sich hinschimmelt und hinbrennt. Deshalb, ich würd versuchen, immer wieder bewusst zu machen, wie möchte ich mein Leben leben? Möchte ich jetzt wieder glücklich sein oder möchte ich in der Vergangenheit leben bei dem Thema, was mich so verletzt hat? Und was mir dann auch hilft bei dieser Vergebung, ist tatsächlich auch wieder Meditation, dass ich wirklich mir die Ruhe nehme. Die Atmung, diese Atmung ist, man glaubt das nicht, aber Atmung ist so wichtig. Atmung verbindet, ich bin ja auch Sprecherin von Beruf und das ist da das A und O, wenn ich nicht atmen kann, kann ich nicht sprechen. Also am Mikro muss ich die Atmung beherrschen und es geht wirklich darum, die meisten Menschen atmen bis hier oben. Müsst ihr mal alle darauf achten, wenn ihr atmet im Alltag, wo fühlt sich der Atem an? Meistens geht der bis hier und dann wieder raus. So hoch, runter. Aber eigentlich sollte die Atmung bis ganz unten in den Bauch reingehen, sodass der Bauch sich wölbt. Machen die meisten nicht, vor allem Frauen nicht, weil sie denken, dann sind sie dick. Oh, ich kann doch nicht den dicken Bauch ausstrecken. Ist auch oft so. Also eigentlich ist die Atmung super, wenn sie von hier bis tief unten reinfließt. Ja, und wirklich auch mal der Bauch sich aufdehnt, so als wenn man schwanger ist, mal kurz so, und dass der Sauerstoff durch den ganzen Körper fließen kann. Und wenn man das ein paar Mal am Tag wirklich praktiziert, vor allem am besten noch an der frischen Luft, dann macht das einen Unterschied, wenn du dich richtig aufpumpst. Und das ist eine Sache, die mich immer wieder zum Kern bringt. Und dann kann ich dieses Vergebungsritual auch ganz anders machen, als wenn ich nur bis hier atme und dann so blockiert bin. Da haben wir diese Körperlichkeit. Körper und Seele hängen komplett zusammen. Die sind untrennbar miteinander verbunden. Die können nicht einfach sagen, nee, ich vergebe jetzt. Das mache ich jetzt. Doch, das habe ich jetzt. Schafft man nicht so. Genauso wenig kann ich sagen, ich vergebe jetzt nur mit der Seele. Das ist Quatsch, weil man muss beides miteinander verbinden. Und diese Körperlichkeit, die man hat, dieses, ich richte mich auf, ich versuche, mich locker zu machen, ich bewege mich, ich atme, ich lasse den Atem fließen. Und dann in diese Gedanken reinzugehen, was hat es eigentlich mit diesem Vergeben auf sich, das kommt ganz, ganz anders in Wallung, wenn ich mit meinem Körper verbunden bin. Und mit dem Körper verbinde ich mich halt durch die Atmung am besten und durch Bewegung. Und ja, das so zum Thema Vergebung. Das ist immer so ein weitreichendes Feld.
Absolut. Und ich finde es auch schön, also ich bin gegen Vergleiche, aber wenn man wirklich Biografien anschaut, auch schwierige Biografien, und meistens sind ja die Biografien spannend, die mit großen Herausforderungen und Niederlagen kämpfen mussten. Und jetzt, als du so erzählt hast, kam mir gleich Nelson Mandela in den Sinn, der wirklich aus dem Gefängnis kam. Und das Erste, das er gesagt hat, ist, wenn ich jetzt nicht vergeben kann, werde ich für den Rest meines Lebens unglücklich sein. Und das möchte ich nicht. Und deshalb entscheide ich mich jetzt zu vergeben. Das ist mir jetzt durch den Kopf. Und ich finde das so. Also ich finde, in Biografien kann man auch sehr viel Kraft und Inspiration erschöpfen. Und mir jetzt so in den Sinn gekommen. Wenn ich jetzt ja, und da kommt mir jetzt auch noch Hoffnung in den Sinn, dieses Stichwort. Und Vergebung hat ja auch sehr viel mit Hoffnung zu tun. Und ich denke auch vor allem jetzt diese Corona-Krise, es ist schwierig, die Chancen zu sehen, aber Hoffnung müssen wir alle haben. Wie schöpfst du Hoffnung?
Indem ich tatsächlich primär versuche, immer im Hier und Jetzt zu sein, in erster Linie, und wirklich den Moment wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Und auch wieder, indem ich mir klar mache, dass Aufgeben keine Option ist. Das ist wirklich eins meiner absoluten Lebensmottos. Mottos. Dass Aufgeben einfach nicht zur Debatte steht. Und das, also ich habe immer wieder dieses Urvertrauen, was ich auch wieder meiner Mutter zu verdanken habe, dass es immer weitergeht. Ich habe dieses Urvertrauen, dass ich weiß, es ist gerade schwer und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß auch jetzt noch nicht, wie es weitergeht bei mir beruflich. Keine Ahnung, wie das werden soll mit meiner Mama und mit meinem Mann und wenn der beruflich wieder nach der Elternzeit eingespannt ist. Ne? Also wenn ich dann plötzlich nicht mehr weiß, wer auf den Kleinen aufpasst und so, wenn ich arbeite. ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich habe die Hoffnung, dass sich Lösungen finden lassen. Das heißt, also ich habe diese Hoffnung deswegen, weil ich im Hier und Jetzt bin und ich bin nicht permanent in der Zukunft. In dem Moment, wo ich mich in der Vergangenheit und in der Zukunft aufhalte, bin ich nicht hier, im Hier und Jetzt. Ich bin nur im Hier und Jetzt, wenn ich in der Gegenwart bleibe. Und auch das schaffe ich über die Atmung und über bewusste Handlungen, die ich nur in der Gegenwart ausführen kann. Weil ich bin handlungsunfähig, wenn ich an die Zukunft denke oder wenn ich an die Vergangenheit denke. Natürlich darf man die Zukunft nicht außer Acht lassen und da muss man auch dran denken. Aber wie Corona uns jetzt ja wieder einmal mehr bewiesen hat, kann man nichts planen. Ne? Also wir hatten, glaube ich, alle durch die Bank, ich unterstelle jetzt mal, dass wir alle andere Pläne hatten, als die, die wir jetzt gerade umsetzen müssen, gezwungenermaßen. Und das ist ganz schön frustrierend und ganz schön ätzend und es macht wütend, es macht traurig, es macht ängstlich. Aber es zeigt uns einfach nur, dass wir nichts planen können. Das heißt, wir können nicht wissen, was ist jetzt im Herbst? Wie geht es jetzt weiter? Was ist nächstes Jahr? Wir können nur jetzt leben. Und so schöpfe ich immer wieder Hoffnung, dass ich mir immer wieder sage, okay, ich lebe jetzt. Ich weiß nicht, was morgen ist.
Es lehrt uns sehr viel, wirklich auch für die Zukunft. Und ich hoffe wirklich für alle, dass sie diese Erfahrung oder die Erkenntnis aus dieser Erfahrung auch mitnehmen können in die Zukunft. Ja. Bist du eher ein Mensch, der mit Herz und Bauch entscheidet oder zusammen mit dem Gehirn? Oder kannst du das überhaupt sagen?
Ich glaube, dass ich mittlerweile eine ganz gute Kombi gefunden habe für mich. Also ich glaube, dass es nicht so gut ist, wenn man das eine, da sind wir wieder bei dem Thema, das eine vom anderen versucht zu trennen. Also wenn man jetzt nur nach dem Bauchgefühl handelt, dann würde man vielleicht manchmal nicht den einen oder anderen Job machen, dann würde man vielleicht, keine Ahnung, ganz viele Dinge nicht tun, die man tun sollte, weil der Kopf es so sagt. Genauso ist es aber umgekehrt, wenn ich jetzt nur eine Kopfentscheidung treffe, also nur weiß, das ist jetzt total sinnvoll und logisch und es fühlt sich aber total schlecht an, dann ist es im Endeffekt auch nicht richtig, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, ich habe eine Tendenz zu Herz und Bauch. Das heißt, wenn ich jetzt vor einer Entscheidung stehe und mein Kopf sagt so, ja, das ist schon logisch, solltest du machen, ist sinnvoll, dann hinterfrage ich das trotzdem nochmal, was mein Gefühl mir sagt. Also dann gucke ich wirklich, was ist mein Bauchgefühl jetzt gerade. Also irgendwie fühlt sich das jetzt komisch an, was auch nicht. Und dann versuche ich das nochmal so gegeneinander abzuwiegen und im Zweifelsfall entscheide ich mich dann lieber für das Bauchgefühl. Das, also erfahrungsgemäß war das auch immer richtig so.
Ja, und ich finde es super, dass du begonnen hast, indem du sagst, dass du für dich eine gute Kombination gefunden hast. Und ich denke, wenn wir das anstreben, machen wir was sehr, sehr Nützliches für uns, weil es ist ja für jeden ein bisschen anders. Wir haben verschiedene Erfahrungen, verschiedene Herkunftsfamilien, ist alles sehr unterschiedlich. Es gibt bestimmt kein Geheimrezept, sondern man muss einfach versuchen, für sich selbst eine ideale Kombination zu finden.
Ganz genau, ganz genau.
Du hast dein Baby ist noch klein. Dann mich nimmt Wunder, wie du es schaffst, alles unter einen Hut zu bringen. Familie, Freunde, du bist auch eingespannt bei der Arbeit. Wie ist das für dich?
Tatsächlich keine Ahnung. Ich mache es immer einfach irgendwie. So war ich aber auch immer schon. Also ich bin eine totale Niete im Planen. Ich kann überhaupt nicht planen. Ich kann auch keine Strukturen machen oder so. Also wenn ich irgendwie arbeitsmäßig irgendeinen Plan machen sollte, kann ich nicht. Ich mache immer einfach. Ich lege dann los und irgendwie klappt es dann. Irgendwie geht es dann auf meistens. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen dieses Bauch-Herz-Ding-Gefühl. Also wenn ich etwas von Herzen mache und weiß, ich will es machen und ich muss es machen, dann mache ich es auch. Aber ich hab da keinen Plan tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen.
Aber du bist unglaublich effizient. Ich weiß, dass du früh aufstehst und eine gute Morgenroutine hast. Ja. Und ich denke, da schöpfst du so viel auch Energie und Kraft und vor allem eben, wie du sagst, mit deinen Spaziergängen. Und das sind ja alles Rituale, etablierte Rituale. Und ich denke, es ist schon eine Struktur, einfach nicht deine aufgeschriebene, sondern Dinge, die dich extrem effizient machen, damit das auch irgendwie alles klappt.
Ja, da hast du recht. Also ich glaube, es ist tatsächlich eher sowas, ich setze Prioritäten. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Also nur meine Prioritäten liegen halt nicht immer nur am Aufgaben erfüllen, sondern meine Prioritäten liegen ganz klar auch bei der Selbstfürsorge, wo ich lange Jahre nicht wusste, dass die so wichtig ist. Ich dachte lange Jahre, ich muss immer über mich und meine Grenzen drüber gehen und ich muss mich aufopfern und ich muss andere Leute über mich drüber walzen lassen und immer nur alles machen, was von mir erwartet wird und Dinge erfüllen, bis ich verstanden habe, dass das zu nichts führt. Und ich bin dann vor allem effizient geworden oder viel effizienter geworden in dem Moment, wo ich wirklich Prioritäten für mich gesetzt habe. Das heißt, es hat im Prinzip damit angefangen, noch weit bevor ich schwanger war, dass ich hatte ein Arbeitspensum, also du kriegst da Schnappatmung. Also wenn du dieses Arbeitspensum, es ist nicht in Worte zu fassen. Ich habe Serien geschrieben für ProSieben eine Serie und für Super RTL eine Serie und ich habe über ein halbes Jahr, 7 Tage die Woche ohne Pause, also auf der Zunge zergehen lassen, keine Pause, kein Wochenende, Mittagspause, halbe Stunde, kurz was gegessen, keine Pausen. Und ich habe insgesamt immer pro Nacht 3 bis 4 Stunden höchstens geschlafen. Komplettes halbes Jahr. Und das ist nicht übertrieben, das ist Fakt. Ja. Mein Mann ist hier fast abgedreht. Also, denn ich bin hier abends auf der Couch, wir haben noch kurz gegessen, ich bin eingeschlafen beim Fernsehen gucken. Wir haben damals noch irgendwie Serien geguckt auf Netflix oder so. Oder nicht Netflix, sondern irgendwie DVD. Jedenfalls, ich bin eingeschlafen, es war horrormäßig. Und irgendwann habe ich gesagt, es geht so nicht weiter. Ich kann mich nicht so fertig machen. So. Und dann habe ich angefangen, vor der Arbeit spazieren zu gehen. Sport habe ich sowieso immer schon gemacht vorher, das gehörte für mich immer so dazu, aber dann habe ich gesagt, okay, ich mache Sport und dann gehe ich 1 Stunde spazieren. Und bevor ich diese Stunde nicht spazieren gegangen bin, mache ich keinen Handschlag. Das heißt, ich war dann immer morgens schon früh draußen in der Natur, habe durchgeatmet, habe angefangen, was für mich zu tun. Und das hat sich immer so weiterentwickelt. Dann hat sich das weiterentwickelt, dass ich mittags in der Mittagspause auch noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel rausgegangen bin und auch noch mal abgeschaltet habe. Und so ist es immer weiter dann gekommen, dass ich gemerkt habe, krass, je mehr ich das für mich tue, desto effizienter werde ich auch in meiner Arbeit. Und ich sitze plötzlich nicht mehr da und verzettel mich und guck hier, guck da, sondern bin auf einmal fokussiert und kann ganz anders und schneller schreiben und bin viel inspirierter und viel konzentrierter. Und das ist das, was ich für mich einfach gelernt habe, diese Prioritäten zu setzen. Und ich glaube, das ist dann auch ein Teil der Organisation, die ich eigentlich gar nicht mache, aber die dann irgendwie automatisch funktioniert. Und also genau, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, was du ja noch gesagt hast mit Freunde, Familie und so weiter. Also Freunde sehe ich tatsächlich sehr selten, das muss ich dazu sagen. Also unabhängig von Corona auch vorher, weil einfach dafür die Zeit fehlt. Wir hatten auch ein sehr schwieriges erstes Jahr mit unserem Baby. Der hatte ganz, ganz, ganz schwierige, ganz starke Regulationsstörungen und hat eigentlich, also gefühlt, natürlich nicht wirklich, aber gefühlt 22 Stunden am Tag nur geschrien. Und es war wirklich herzzerreißend und wir sind auf dem Zahnfleisch gegangen und wir konnten auch überhaupt keinen Besuch empfangen. Wir hatten auch das ganze letzte Jahr, erst Ende des Jahres, die ersten Besuche mal hier. Wir waren ja auch lange auf der Intensivstation mit ihm, weil er zu früh kam, knapp 2 Monate. Und wir hatten ein sehr schwieriges erstes Jahr. Und da hat sich also auch eben herausgestellt, wer die wahren Freunde sind, die eben trotzdem da bleiben, auch wenn man sich nicht sehen kann. Und was ich da mache, ist, ich bin sehr viel per Sprachnachricht mit meinen besten Freundinnen in Kontakt, dass wir uns eben per Sprachnachricht austauschen, weil das sehr persönlich ist, weil man die Stimme hört und auch zwischendurch einfach mal schreiben und telefonieren tatsächlich sehr selten, weil man meistens nicht zur gleichen Zeit die Möglichkeiten hat. Aber so bleibe ich mit meinen Freunden in Kontakt. Familie ist bei mir sehr klein und von daher ist das jetzt auch nicht so, also ich habe jetzt nicht so eine Großfamilie, wo man jetzt jedes Wochenende zu 10 Tanten und 15 Onkels muss oder so, aber also meine Familie beschränkt sich primär auf meinen Mann, mein Baby, meine Mama und mich und natürlich gibt es auch noch andere, die auch dazugehören, aber die sind jetzt nicht so eng in diesem engen Kreis und meine Mutter ist halt fester Bestandteil und die ist normalerweise immer 3-mal die Woche hier und kümmert sich auch um den Kleinen und spielt mit ihm und ist einfach fester Bestandteil, sodass sie quasi auch innerhalb unseres Lebens ein Teil ist, so. Deshalb, das muss ich jetzt nicht extra auch planen, weil sie ist dann einfach dabei. Ja.
Ich bin so froh, dass es dem Kleinen jetzt gut geht. Ich bin so froh. Meine Kinder sind schon etwas größer und wenn ich dich so sehe mit deinem Kleinen, es ist so schön, wie viel Liebe da ja auch wirklich zu anderen gestrahlt wird. Und ja, das ist sehr schön, vor allem eben, wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind, ja, dass man sich da wieder ein bisschen zurückerinnern kann an die Zeit, als sie klein waren, weil die Zeit ist so unbeschreiblich kostbar. Und ich weiß, dass du jede Sekunde davon genießt.
Aber
Was
gut.
wünschst du dir, am meisten für deine Familie? Vielleicht die drei Dinge, die du wirklich, wirklich die höchste Priorität haben.
Also in allererster Linie natürlich Gesundheit, weil ich habe in meinem Leben erlebt, was es bedeutet, nicht gesund zu sein. Sowohl ich selbst als auch meine Mutter oder meine engste Bezugsperson oder auch mein Baby, als wir auf der Intensivstation waren und auch danach nochmal Klinikzeiten hatten und so. Gesundheit ist das allerhöchste Gut. Es gibt diesen Spruch, ohne Gesundheit ist alles nichts und so ist es auch, ne? Also du kannst haben, was du willst, kannst Milliardär sein, wenn du nicht gesund bist, hilft dir das überhaupt nicht. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, ich wünsche mir für meine Familie Sorglosigkeit. Also ich wünsche mir so eine Unbeschwertheit, dass wir unbeschwert unser Leben leben können. Wir leben wirklich ein bescheidenes Leben, also nicht, was jetzt materielle Dinge, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht nicht um materielle Dinge, aber bescheiden von unserem Mindset her. Wir sind keine Luxusmenschen, die jetzt irgendwelche großen Karren brauchen oder Luxusurlaube oder sowas. Wir wollen einfach unser Leben leben und dabei nicht unbedingt permanent gestört werden, so um es mal so zu sagen. Also vielleicht gestört von äußeren Umständen, anderen Menschen, was auch immer, negative Energie, um es jetzt mal so zu bezeichnen. Und das Dritte, was wäre das Dritte? Das Dritte wäre innere Stärke für uns. Also diese innere Stärke und Achtsamkeit, diese beiden Sachen in Kombination finde ich sehr, sehr wichtig. Dass wir eben die Möglichkeit haben, an unseren Herausforderungen zu wachsen und dass wir eben auch dieses Mindset behalten. Und diese Einstellung einfach dazu auch haben.
Sehr schön, drei wichtige, wunderschöne Wünsche. Herzlichen Dank, Chris.
Sehr, sehr, sehr
Kannst du
gerne.
uns noch zum Schluss sagen, wo man mehr über dich erfahren kann?
Ja klar, also primär bei Instagram unter chris.werk, also @chris.werk, ganz einfach Werk wie das Werk, sage ich immer. Der Name ist Programm. Genau, also da mache ich sehr viel. Meine Webseite, die ist noch in Mache, die ist noch nicht fertig. Also meine Coaching-Webseite, ich gebe ja auch Coachings, also primär 1:1-Coachings. Und da ist die Website, wie gesagt, noch in Mache. Ansonsten unter www.christianewerk.de, also Christiane dann, also christianewerk.de. Das ist meine Schauspieler-Sprecherseite. Da gibt es auch so einige Sachen über mich auch zu sehen, was ich so gemacht habe. Und genau, also das sind so diese Haupt Faktoren bzw. die Hauptseiten, wo man mich finden kann. Und bei Instagram bin ich auch immer total interessiert am Austausch. Also gerne private Nachrichten, wenn ihr Fragen habt oder auch zu meinen Postings könnt ihr auch gerne kommentieren und Fragen stellen, wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt. Ich mache auch sehr viel Stories und versuche eben in den Stories auch so weit es geht zu coachen, wie es möglich ist. Eben allgemein ist natürlich immer so ein bisschen schwieriger, aber da versuche ich eben auch immer gute Impulse mitzugeben und stärkende Gedanken.
Herzlichen Dank, Chris. Dankeschön für deine Zeit und das wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir viel Freude noch mit deinem Baby und deinem Mann und deiner Mama und
Dankeschön.
freue mich, wenn wir irgendwann wieder mal die Gelegenheit haben, ein Gespräch zu führen.
Freue ich mich auch total. Vielen, vielen Dank auch dir für diesen Raum, den du dir hiermit eröffnet hast und damit hoffentlich vielen Menschen helfen kannst.
Mach's gut, alles Liebe,
Danke.
danke.
Alles Liebe auch für dich. Mach's gut.